Ihr Lieben, wir lesen in der Bibel von einem Moment, an dem Jesus sich in den Städten nicht mehr blicken lassen kann und das Leben eines Mannes völlig verändert war. Dieser Mann, der war ein Aussätziger gewesen, der hat an Lepra gelitten. Er hat jetzt nicht mehr. Jetzt war er gesund. Jetzt war er nicht mehr unrein, sondern rein. Jetzt war er geheilt. Und Jesus, der war außerhalb von einer Stadt, an einem einsamen Ort, wo er sich zurückgezogen hatte. Und von allen Seiten kamen Menschen zu ihm. Zu dem Mann, der etwas getan hat, was seit den Tagen von Mose niemand mehr getan hat. Er, der einen jüdischen Mann, der an Aussatz litt, geheilt hat, rein gemacht hat. Er, der das Leben dieses Mannes radikal verändert hat. Davon lesen wir in Markus 1, den Versen 40 bis 45. Und Markus schreibt es folgendermaßen. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Und er ermahnte ihn ernstlich und schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm, habe Acht, sag niemandem etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging hin und fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einem einsamen Ort und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Das ist Gottes Wort und das ist unser Predigttext heute. Und in dieser Predigt möchte ich mich auf die erste Hälfte beschränken, eigentlich auf die ersten zwei Verse. Denn Markus macht hier etwas, wie ich finde, Wunderschönes. Also da war dieses Ereignis, von dem Markus berichtet, und er kann das ja auf ganz vielen verschiedenen Arten und Weisen berichten. Und Markus benutzt ein Stilmittel, was ich großartig finde, das Stilmittel von einer Symmetrie. Und ich liebe Symmetrien. Markus berichtet von diesem Aussätzigen und er berichtet von Jesus. Und in dieser ersten Hälfte beschreibt er das, was der Aussätzige tut, mit genau vier Verben und das, was Jesus daraufhin tut, auch mit genau vier Verben. Total symmetrisch. Und Leute wie ich mögen das. Und was ich in dieser Predigt mit euch vorhabe, ist eigentlich nur auf diese zweimal vier Verben zu schauen. Einmal auf den Aussätzigen und einmal auf Jesus. Was tut der Aussätzige, was tut Jesus? Denn ich glaube, dass wir hier von Zweien lesen, von denen wir lernen können. Wir können von dem Aussätzigen lernen, wie wir zu Jesus kommen dürfen. Mit welcher Haltung, mit welchen Erwartungen, mit welchem Glauben. Wie wir zu Jesus kommen können. Und damit schließt dieser Teil der Predigt an der Predigt von letzter Woche von Patrick direkt an. Da ging es auch genau darum. Und dann in einem zweiten Schritt schauen wir darauf, was Jesus tut. Wieder vier Sachen. Und da können wir einerseits lernen, wie Gott sich uns gegenüber verhält, wenn wir so zu ihm kommen wie dieser Aussätzige. Und zum Zweiten können wir auch lernen, wie wir in diese Welt gesandt sind, wir als Christen. Und das schließt an der Predigt von mir von vor zwei Wochen an, wo es darum ging, dass wir gesandt sind, so wie Jesus gesandt ist. Also, zwei von denen wir lernen können, der Aussätzige und Jesus. Und wir schauen zuerst auf den Aussätzigen. Der Aussätzige kommt zu Jesus, er bittet Jesus, er fällt vor ihm auf die Knie und er spricht, wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen. Der Aussätzige kommt zu Jesus. Und das ist nicht selbstverständlich. Er als Aussätziger hatte diese Leprakrankheit. Im Griechischen steht hier Lepros, das ist ein Leprakranker. Und es gab klare Bestimmungen, was in der damaligen Kultur, in der Gesellschaft ein Leprakranker tun musste. Im Alten Testament lesen wir zwei ganze Kapitel, wo es nur darum geht, wie mit dieser Krankheit, mit diesem Aussatz umgegangen werden soll. Und die Regeln waren eindeutig. Wenn du diagnostizierte Leprakrankheit hattest, dann musstest du dich von den Leuten fernhalten. Du hast separiert gelebt. Du warst ausgestoßen aus der Gesellschaft. Und wann immer du dich Menschen genähert hast oder Menschen zu dir kamen, musstest du zwei Worte rufen. Unrein, unrein. Und du musstest den Leuten damit signalisieren, hey, passt auf, ich bin unrein, ich habe diese Krankheit. Und wenn ihr mich berührt, dann werdet ihr auch unrein. Berührt mich bloß nicht, bleibt fern von mir. Ich bin unrein, unrein. Wir lesen hier von diesem Aussätzigen. Und wir lesen mit keinem Wort, dass er ruft, unrein, unrein, bleib fern von mir. Sondern er kommt als Aussätziger, als Unreiner, als kranker Mann, der von der Gesellschaft sonst abseits gelebt hat. Als dieser Mann, der er ist, kommt er zu Jesus. Und das kann uns zu einem Vorbild werden. Ich glaube, auch wir haben manchmal in unserem Leben solche Bereiche. Und man sieht es uns vielleicht nicht am Gesicht an oder an der Haut. Aber wir haben in unserem Leben Dinge, wo wir selbst wissen, das macht uns irgendwie unrein. Das ist eine Krankheit, eine Unreinheit, vielleicht eine Schuld oder Sünde. Irgendwas, wo wir uns selbst vor uns vielleicht sogar ekeln oder denken, dass andere uns doch abstoßend finden müssten. Und wir haben kein Gesetz, dass wir über diese Dinge ausrufen müssen, unrein, unrein. Wir verstecken diese Dinge. Wir machen daraus Geheimnisse. Wir schließen das in uns ein. Und wir dürfen mit unserer Unreinheit zu Jesus kommen. So wie dieser Aussätzige, dem man seine Unreinheit am Gesicht und an den Händen, an den Armen, an den Füßen überall angesehen hat. Wir dürfen zu Jesus kommen. Mit unserer Krankheit, mit unserem Problem, mit unserer Unreinheit, mit unserer Sünde, unserer Schuld, mit allem, wo wir denken, das macht uns unansehnlich, das macht uns unwürdig, unattraktiv, das macht uns abstoßend für andere, für uns selbst, für Gott sowieso. Wir dürfen zu Jesus kommen, wir dürfen zu Gott kommen, als die Menschen, die wir jetzt gerade sind. Nicht die Menschen, die wir mal waren, als es noch gut war. Nicht die Menschen, die wir hoffen zu sein, aber in Wirklichkeit halt nicht sind, die wir gerne sein würden. Nicht als die Menschen, die wir vielleicht eines Tages wieder sein werden. Als die Menschen, die wir heute sind, dürfen wir zu Jesus kommen. So wie der Aussätzige zu Jesus kommt und ihn bittet. Er bittet ihn. Eine Bitte ist etwas anderes als eine Aufforderung oder gar ein Befehl. Und eine Bitte ist auch etwas anderes als ein vager Wunsch. Also wenn dieser Aussätzige Jesus um etwas bittet, dann befiehlt er das nicht, dann sagt er, mach das. Sondern er ist demütiger. Er ist vielleicht auch zurückhaltender. Aber er ist schon hoffnungsvoller und klarer und bestimmter als bei so einem vagen Wunsch. Es wäre ja schon schön, also mein Leben wäre schon wirklich besser, wenn ich nicht mehr diese Leprakrankheit hätte. Nein, er bittet. Eine Bitte kostet auch Mut. Und eine Bitte beinhaltet, dass ich denjenigen, den ich um etwas bitte, dass ich ihm zutraue, dass er das kann. Und dass er etwas tun kann, was ich selbst nicht tun kann. Eine Bitte ist konkret, mutig und demütig zugleich. Und wir dürfen genauso zu Gott kommen. Mit konkreten Bitten. Mit dieser Haltung, wie wir sie hier beim Aussätzigen lesen. Gibt es etwas in deinem Leben, was du von Gott erbeten möchtest? Demütig und mutig. Das können wir von dem Aussätzigen lernen. Und dann kommt die Stelle. Er kommt, er bittet, und dann kommt die Stelle, die mich am meisten berührt. Wir lesen, wie er vor Jesus auf die Knie fällt. Und diese Haltung drückt so viel aus. Er steht nicht mehr. Er glaubt nicht, dass er das aus eigener Kraft kann, was er sich von Jesus erhofft. Er fällt vor Jesus auf die Knie und er blickt zu ihm hinauf. Da steckt irgendwie eine Hingabe drin, ein sich dem anderen vielleicht auch ausliefern. Und im Letzten ist diese Haltung des sich Hinkniens vor Jesus eine Haltung von Anbetung. Ich wurde in letzter Zeit überführt, was mein eigenes Gebetsleben angeht. Ich habe gemerkt, dass ich Gott, wenn ich bete, relativ viel um Dinge bitte. Und das ist okay, das ist kein Problem, das haben wir gerade eben gelesen. Dass ich Gott viel um Dinge bitte, weniger für Dinge danke und noch weniger ihn lobe und preise oder anbete. Ihn anbete für das, was er tut und noch viel, viel mehr für das, was er ist. Denn Gott ist heilig, heilig, heilig. Er ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Er ist der Herr. Diese Anbetung, diese Haltung des Kniens vor Gott ist so viel mehr als Bitte. Es ist so viel tiefer, es drückt so viel aus. Und das möchte ich von dem Aussätzigen her lernen. Er kommt, er bittet, er fällt auf die Knie Und dann sagt er diesen Satz: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und dieser Satz drückt Glaube aus. Glaube an die Macht Jesu. Du kannst mich reinigen. Du kannst das tun. Ich habe es eben schon gesagt. Er glaubt hier, dass Jesus etwas tun kann, was seit den Tagen von Mose, vor mehreren hundert Jahren, niemand getan hat. Und es gab unter den jüdischen Schriftgelehrten, gab es so eine Theorie, so eine Lehre. Und diese jüdischen Schriftgelehrten haben gesagt, also, dass ein jüdischer Mann von Aussatz gereinigt wird, das kann nicht jeder Mensch, jeder normale Mensch tun. Das kann nur der Messias tun, den wir erwarten, der Retter, der kommt. Es gab diese Lehre, und wenn dieser aussätzige Mann, wenn er diese Lehre kannte und geglaubt hat, dann drückt dieser Satz aus, Jesus, ich glaube, du bist der Messias. Weil du kannst das, von dem wir erwarten, dass es nur der Messias tun kann, der Retter, der Erlöser der Welt. Du kannst mich reinigen. Das ist mutiger Glaube an die Macht Gottes. Wenn du willst. Das ist Glaube an die Souveränität Gottes. Das ist diese kniende Haltung, die zu Gott aufschaut. Zu Gott, der größer ist, der weiser ist, der über alles erhaben ist, der sich nicht rechtfertigen muss, der souverän ist. Das ist ein Satz voller Demut. Mutig, du kannst mich reinigen. Demütig, wenn du willst. Das ist der Glaube des Aussätzigen. Und das ist der Glaube, in dem wir auch zu Gott kommen können. Mutig glauben, dass Gott Wunder vollbringen kann, dass Gott Dinge in unserem Leben verändern kann. Und gleichzeitig demütig die Hände öffnen und sagen, Herr, wenn du willst, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, wie wir es in jedem Vater unser beten, in jedem Gottesdienst. Das möchte ich von dem Aussätzigen lernen. So zu Gott zu kommen, in dieser Haltung, mit dieser Perspektive, in diesem Glauben. Und dann reagiert Jesus. Und Markus berichtet, dass Jesus sich erbarmt, dass er seine Hand ausstreckt, dass er den Aussätzigen berührt und dass er sagt, ich will, sei rein. Jesus erbarmt sich. Die Reaktion von Jesus fängt mit diesem Gefühl an. Erbarmen. Wenn wir so zu Jesus kommen, wenn wir so zu Gott kommen, wie dieser Aussätzige in dieser Geschichte, dann treffen wir auf Gottes Erbarmen. Wir blicken in dieses Gesicht voller Hingabe, voller Liebe, voller Annahme. In dem Moment, wo wir in unserer Unreinheit, in unserer Krankheit, in unserer Sünde, in dem, was wir selbst abstoßend finden, zu Jesus kommen, sehen wir keinen Blick der Verachtung, keinen Blick von Ekel, keinen Blick, der sagt, na gut, wenn es sein muss. Ein Blick von Liebe und Annahme. Ein Blick der offenen Arme. Erbarmen. Und wir, als Christen, als Kirche, als Gemeinde, wir sind bevollmächtigt und beauftragt, dieses Erbarmen Gottes in die Welt zu tragen. In Wort und Tat. Diese Liebe Gottes, diese Zuneigung. Unser Job in dieser Welt ist es nicht, mit dem Finger auf Leute zu zeigen und zu sagen, unrein, unrein, Sünder, Sünder, da sind Fehler, das ist verkehrt, das ist doch irgendwie krankhaft. Unsere Aufgabe ist es, in diese Welt zu gehen mit diesem Erbarmen, mit diesen Blicken der Liebe, der Annahme. Gerade dort, wo wir auf Dinge stoßen, die unrein sind, die in unseren weltlichen Dimensionen abstoßend sind. Gerade da. Erbarmen. Jesus erbarmt sich über diesen Aussätzigen. Und dann steht hier ein Verb, auf das hätte Markus darauf verzichten können, oder? Hätte es nicht gereicht, wenn Markus sagt, Jesus erbarmte sich, berührte ihn und sagte, ich will, sei gereinigt? Was drückt dieses Verb, er streckte seine Hand aus? Was drückt es mehr aus? Was bringt es? Außer der schönen 4:4-Symmetrie, die ich persönlich sehr, sehr mag. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass Markus das hier schreibt. Denn er baut damit eine Spannung auf. Stellt euch vor, wir waren damals dabei, in dieser jüdischen Gesellschaft. Und wir wissen, was ein Unreiner ist. Und deswegen halten wir auch gut Sicherheitsabstand zu diesem Aussätzigen, der sich da Jesus nähert. Ohne unrein, unrein zu rufen. Und dann sehen wir diesen Blick von Jesus. Wir sehen, wie Jesus diesen unreinen, ekligen, verlorenen Mann anguckt. Und dann sehen wir die Hand von Jesus. Diese Hand, die sich ausstreckt zu dem Aussätzigen. Und uns stockt der Atem. Und wir denken, er wird doch nicht. Jesus wird doch nicht diesen Aussätzigen berühren. Dadurch wird er selbst unrein. Er wird doch nicht. Er wird. Aber diese ausgestreckte Hand hier in der Geschichte ist nicht nur die ausgestreckte Hand in einer Geschichte vor 2000 Jahren von Jesus. Diese ausgestreckte Hand, die meint viel, viel mehr. Die meint, was Jesus überhaupt ist. Das ist eine Eigenschaft Gottes. Gott ist kein Gott, der diese Welt geschaffen hat und dann aus sicherer Distanz durch sein himmlisches Fernglas schaut, ein bisschen Strichliste führt und am Ende Gericht spricht. Gott ist ein Gott, der diese Welt geschaffen hat und der sich hineinwirft, hineinbegibt, der wirbt um diese Menschen hier, um uns. Wir sind ihm nicht egal. Er streckt sich nach uns aus. Und das wird nirgendwo so deutlich wie bei Jesus, in Jesus. Denn Jesus, steht in der Bibel, war von Ewigkeiten her bei Gott und er ist selbst Gott. Jesus ist der menschgewordene Gott. Johannes schreibt in seinem Evangelium, das fleischgewordene Wort. Gott wird Mensch. Gott begibt sich hinein. Und ich stelle mir das ja so vor, dass in dem Moment, wo das passiert, wo Gott Mensch wird in Jesus, dass im Himmel die Engel in der Luft aufhören zu flattern, sich angucken und voller Entsetzen sagen, er wird sich doch nicht so klein machen, dass er Mensch wird. Aber er hat. Genauso wie Jesus in dieser Geschichte den Aussätzigen berührt. Das ist die ausgestreckte Hand Gottes. Die ausgestreckte Hand Gottes, die sich auch nach dir ausstreckt. In diesem Erbarmen nach dir. Und wir als Christen, als Gemeinde, als Kirche, wir sind überhaupt nur Christen und Gemeinde und Kirche, weil Gott ein sich ausstreckender Gott ist. Wenn das kein Wesen Gottes wäre, würde es keine Kirche geben, würde es keine Christen geben, würde es das alles, was wir machen und sind, nicht geben. Und wir als Kirche und als Gemeinde und als Christen, wir sind bevollmächtigt und beauftragt, Teil dieser Bewegung von Gott zu werden. Dieser Bewegung von Gott in die Welt, von Gott zu den Menschen, dieses sich ausstrecken Gottes. Wir sind bevollmächtigt und beauftragt, Teil davon zu werden, in diese Welt zu gehen, in Wort und Tat diese Bewegung mitzuvollziehen. Mit diesem Erbarmen, dieser Liebe Gottes in die Welt zu gehen. Und dann berührt Jesus diesen Aussätzigen. Und ich wäre gern dabei gewesen, wie die Menge in dem Moment reagiert. Jesus berührt ihn. Und er berührt ihn nicht nur körperlich, er berührt nicht nur Haut. Er berührt seine Seele. Er berührt diesen ganzen Menschen. Er berührt dieses ganze Schicksal des Menschen. Dieser Mann, der war aussätzig, vielleicht seit Jahren, seit Jahrzehnten. Seit dem Tag seiner Diagnose hat ihn niemand berührt. Aber Jesus berührt ihn auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ich habe jetzt am Dienstag etwas erlebt, was mir das noch viel deutlicher gemacht hat. Wir waren mit einer kleinen Gruppe in Berlin und sind in Berlin einfach auf die Straßen gegangen und haben Gebet angeboten. Wir sind so zu zweit oder zu dritt rausgegangen und haben eigentlich immer denselben Einstieg gewählt. Wir haben einfach gesagt, hey, guten Tag, wir machen ein bisschen was Außergewöhnliches. Wir beten für Heilung. Haben Sie irgendwelche Schmerzen oder Krankheiten, wo wir für beten sollen? Und viele waren einfach freundlich ablehnend. Nee, mir geht's gut. Danke, schönen Tag noch. Ist ja okay. Und eine Szene muss ich euch erzählen. Das war bei einer U-Bahn-Station und daneben saßen diese Männer und standen. Es war so Mittagszeit und sie haben Bier getrunken. Und also die Männer, man sah ihnen an, dass ihr Leben sehr kaputt ist. Ich weiß nicht, wie viele von denen vielleicht obdachlos waren. Sie hatten zumindest größtenteils definitiv ein Alkoholproblem. Ich glaube, das war auch nicht die einzige Droge, von der sie abhängig waren. Also bei einigen weiß ich das. Sehr, sehr, sehr kaputte Leben. Und Menschen, die von unserer Gesellschaft ausgeschlossen werden, die am Rand stehen, die eigentlich nicht beachtet werden. So die, wo man eher wegblickt. Und wir gingen da lang und ich hatte dieses Gefühl in mir, wir sollen zu denen hingehen. Und dann habe ich zu dem, mit dem ich unterwegs war, gesagt, hey, komm, wir gehen hin. Und dann sind wir da hin und ich habe diesen Spruch gesagt, hey, hi, wir machen was Außergewöhnliches, wir beten für Heilung, habt ihr irgendwas, Schmerzen, Krankheiten, wo wir für beten können? Und kam ein bisschen ins Gespräch, vor allem mit einem Mann, Markus hieß er. Und Markus hat relativ schnell gesagt, dass er Jesus scheiße findet und dass er mit Odin geht. So, und hat ein bisschen erzählt, warum, was er so für ein Heide ist und Odin und so und die alten Götter. Und hat uns allen möglichen Unsinn über Jesus erzählt. Und das war okay, wir haben gesagt, hey, wenn du möchtest, beten wir trotzdem für dich. So, er hatte eine ziemlich böse Beinverletzung. Aber er wollte nicht, dass wir für ihn beten, das war okay. Und wir sind dann einfach nur 3 Schritte weitergegangen. Und da war so ein junges Pärchen, auch am Bier trinken schon, also zumindest er hatte schon guten Pegel. Es hat sich herausgestellt, sie heißen Jakob und Patricia. Und wir haben halt wieder angeboten zu beten. Und die Patricia, die war ganz positiv und meinte, ja, bitte betet für mich, ich habe Hepatitis C. Und der Jakob, der war sehr dominant und ablehnend bis leicht aggressiv. Der hat das Gespräch sehr an sich gerissen und hat sich total über uns lustig gemacht. Also wir haben halt gesagt, dass wir im Namen von Jesus beten. Und er hat dann einfach, glaube ich, alle religiösen Begriffe, die er irgendwie kannte, zusammengemixt und gesagt, ich bin ein russisch-orthodoxer Moslem und Buddhist und jeden Tag kommt Satan zu mir und hat sich einfach mega über uns lustig gemacht. Das hat man gemerkt. Und dann habe ich Patricia angeguckt, weil sie ja positiv reagiert hatte. Und das hat er gesehen und das fand er nicht witzig. Und meinte, ich sehe, wie du sie anguckst. Und ich dachte in dem Moment, okay, heute fange ich mir eine für Jesus. Und ich habe dann meine Hand gehoben und gesagt, hey, ich bin verheiratet, alles safe. Ich gucke sie an, weil wir euch Gebet anbieten. Und sie reagiert positiv darauf und möchte das. Und du reagierst negativ, du bist aggressiv und verarscht uns. Und dann ist was passiert. Ich weiß nicht, wie das kam. Ob das am Alkohol lag oder ob Gott da irgendwie seine Finger im Spiel hatte oder beides. Aber sein Verhalten hat sich total verändert. Und er fing an, sich von Herzen zu entschuldigen und zu sagen, es tut mir so leid, dass ich euch verarscht habe. Und hat sich ohne Ende entschuldigt. Und wir haben schon mehrfach gesagt, hey, ist gut, wir vergeben dir, alles gut. Und er hat sich weiter entschuldigt. Und dann wollte er, dass wir für ihn beten, was vorher undenkbar war. Und er hatte keine körperlichen Probleme, die er irgendwie genannt hat. Er wollte, dass wir für seine Familie und seine Freunde beten. Und dann haben wir unsere Hände auf seine Schultern gelegt und haben für ihn gebetet, dass Gott seine Liebe ihm zeigt, dass Gott ihn erfüllt, dass Gott kommt mit seinem Heiligen Geist und dasselbe für seine Familie und seine Freunde. Und haben in Jesu Namen gebetet, Amen gesagt. Und danach meinte er, wow, ich habe das voll gespürt. Und er meinte, er hat total was gespürt bei diesem Gebet. Und dann hat er die Patricia gedrängt und hat gesagt, hey, du musst für dich beten lassen, was sie ja ohnehin schon wollte. Und dann haben wir für Patricia gebetet und wir haben gebetet, dass Gott es heilt, Hepatitis C. Und dass Gott mit seiner Liebe kommt und sie erfüllt. In Jesu Namen, Amen. Und sie hat gestrahlt und meinte, ich habe auch was gespürt. Und dann haben wir gefragt, was? Und dann meinte sie, Glück. Ich habe einfach Glück gespürt. Und dann hat der Jakob den Markus, ne, hier Odin und so, den Markus gedrängt oder geholt und gesagt, hier komm, ey, du musst für dich beten lassen. Und Markus, der das zuerst überhaupt gar nicht wollte, hat gesagt, na gut, dann betet er halt für mich. Und dann haben wir für Markus gebetet. Und der hat jetzt nicht so groß reagiert, dass er gesagt, boah, ich habe voll was gespürt, war eher neutral, wobei das Kommunizieren mit ihm auch ein bisschen schwieriger war. Und dann ist was passiert, deswegen erzähle ich die ganze Geschichte. Dann hat sich Jakob über Markus lustig gemacht. Und zwar hat er gesagt, fühlt sich gut an, mal berührt zu werden, oder? Mega gemein. Es war böse gemeint. Aber ich habe verstanden, da steckt was hinter. In unserer Gesellschaft würde im Normalfall niemand kommen und Markus berühren. Das ist jemand, von dem hältst du Abstand. Da schaust du weg. Über den stehen unsichtbar die Worte unrein, unrein. Aber wir haben ihn berührt und haben für ihn gebetet. Wir haben uns dann von den dreien verabschiedet und ich habe ihnen allen die Hand gegeben und ihren Namen gesagt und ihnen guten Tag gewünscht. Und davon waren sie total berührt, dass ich ihren Namen noch kannte und dass ich ihnen die Hand gegeben habe. Und sie meinten da und an anderen Stellen, dass das, was wir da machen, niemand sonst macht, dass niemand so auf sie zukommt. Und sie waren sichtlich bewegt davon. Und da habe ich verstanden, was für eine Macht in einer Berührung liegt und wie eine körperliche Berührung viel, viel mehr sein kann als eine körperliche Berührung. Wie dort wirklich Seelen und ganze Menschen berührt und angesprochen werden. Wenn wir zu Jesus kommen wie der Aussätzige, dann wird er uns berühren. Und zwar genau da, wo wir uns krank fühlen, unrein fühlen, schuldig fühlen. Genau da, wo wir Dinge verstecken. Er wird uns berühren. Und wir sind bevollmächtigt und beauftragt, in diese Welt zu gehen und Menschen anzurühren, Menschen zu berühren mit der Liebe Gottes, mit dem Erbarmen Gottes. So wie Jesus sich erbarmt, seine Hand ausstreckt und diesen Aussätzigen berührt. Und dann sagt Jesus 2 Worte. Im Griechischen sind es nicht 4, sondern 2 Worte. Eigentlich hätte der Aussätzige zwei Worte sagen sollen. Unrein, unrein. Aber in dieser Geschichte sagt Jesus zwei Worte. Ich will, sei gereinigt. Und Worte Gottes haben Macht. In der Bibel steht, dass Gott diese Welt geschaffen hat, indem er gesprochen hat. Er hat diese Welt ins Dasein gesprochen. Und in der Bibel steht, dass Jesus das Wort Gottes ist. Und hier sehen wir, dass das Wort Gottes, dass Jesus mit seinen Worten, wenn er spricht, dass es dieselbe Kraft ist, die diese Welt ins Dasein gerufen hat. Dass es die Kraft ist, die verändert, die neu macht, die heilt, die diese Welt rüttelt. Jesus sagt, ich will, sei gereinigt. Und wir sind bevollmächtigt und beauftragt, in diese Welt zu gehen und Gottes Worte zu sprechen. Eins der größten Privilegien, was wir als Christen haben, ist, dass wir einander die Beichte abnehmen und uns die Vergebung Gottes zusprechen. Ich kann zu dir kommen und sagen, hey, ich möchte beichten und meine Schuld bekennen vor dir und vor Gott. Und du darfst in Jesu Namen, in seiner Autorität mir zusprechen, in Jesu Namen, deine Schuld ist dir vergeben. Und da passiert was. Und es kann sein, dass wenn wir das Evangelium predigen oder in der Predigt hier an einem Sonntag im Gottesdienst, dass du Worte hörst von einem Menschen und dadurch spricht aber Gott zu dir. Und du merkst es, wie Gott dich anrührt, wie Gott dich anspricht. Wie in der Predigt, ob am Sonntag hier in der Kirche oder in einem Gespräch auf der Straße, in der Fußgängerzone, wie Gott durch unsere Worte hindurch spricht. Oder wenn wir für Menschen beten, um Heilung beten. Wie während wir diese Worte sagen, werde gesund in Jesu Namen, wie durch diese Worte hindurch Gott wirkt und Gott sein Wort spricht. Sein Wort, das heißt, ich will, sei heil, sei gereinigt, sei frei, dir ist vergeben, ich will. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Denn so ist unser Gott. Unser Gott ist größer und stärker als Krankheit und Not und Schuld und Unreinheit. Er ist groß, er ist herrlich, er ist wunderschön. Er ist der Herr der Herren, der König der Könige. Er ist heilig, heilig, heilig. Und er ist unser Gott. Gottes Volk ruft dazu. Amen.